Tag und herzlich willkommen zu Die Tierklinik, der Podcast für Veterinärmedizin Ostdüsseldorf. Wie immer dabei Max Kraus, der Leiter der Tierklinik Düsseldorf. Mein Name ist Hans Onkelbach, ich bin Journalist aus Düsseldorf. Max, guten Tag. Und worüber reden wir heute?
Hallo Hans, schön, dass wir heute wieder beisammen sitzen. Ja, wir hatten ja in der Folge 15 einmal schon über die Früherkennung von der Hüftdysplasie gesprochen. Und ich denke, das sollten wir heute vielleicht zum Anlass nehmen, einmal über die, nicht die Frühfolgen, aber die Spätfolgen, sage ich mal, und die diversen Therapiemöglichkeiten tiefgründiger einzugehen. Nicht über die Früherkennung, was wir, wie gesagt, in Folge 15 schon mal gemacht haben, sondern über die Therapiemöglichkeiten.
Vielleicht erklärst du erstmal den Nicht-Tierärzten unter unseren Zuhörern, was ist das eigentlich? Viele haben eine vage Vorstellung, verbinden das oft mit so Tierrassen wie Schäferhund oder Labrador. Erklär mal, was ist genau eine Hüftdysplasie?
Genau, Hüftdysplasie ist halt eine Veränderung der Hüfte. Wie du schon gesagt hast, kommt es überwiegend bei diesen mittelgroßen oder Riesenrassen vor. Und ist eigentlich auch eine dieser häufigsten nicht traumatischen Erkrankungen der Gelenke, die wir da sehen. Und hat natürlich auch einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden der Tiere. Und das hatten wir in dieser Früherkennung schon gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, da will ich jetzt heute gar nicht mehr drauf eingehen, sondern einfach nur an den vorherigen Podcast einfach mal nochmal erinnern, dass man da wirklich alles besprochen hat, wie das in der Früherkennung ist, und würde mich heute gerne einfach auf die Therapiemöglichkeiten auch dann im Erwachsenenalter eher fokussieren.
Du hast gerade gesagt, es hat Einfluss auf das Befinden der Tiere.
Ja.
Bewegung und Schmerzen oder nur Bewegungsprobleme, Schmerzen?
Wie? Definitiv Schmerzen. Das ist Schmerzen. Eine arthrotische Veränderung. Und das kennen wir natürlich auch, wenn wir Hüftprobleme haben, wenn wir auch Knie, aber heute sprechen wir über die Hüfte, aber wenn wir Hüftprobleme haben, dann können wir nicht mehr laufen. Stellen wir uns diese Hochleistungssportler vor, Boris Becker beispielsweise, der hat zwei neue Hüftgelenke. Ohne die Gelenke könnte der gar nicht mehr laufen. Wenn du ihn jetzt laufen siehst, wenn er da, glaube ich, bei seiner letzten Hochzeit ist er da, glaube ich, ganz schön über den, ich möchte es jetzt mal sagen, Laufsteg gelaufen. Also hat man nicht gesehen, dass er da große Probleme von der Hüfte hat. Hätte er, glaube ich, keine Hüften, ja, dann wäre
er am Stock.
Wäre sicherlich am Stock gelaufen, nicht nur.
Ich würde da gerne eine Frage einschieben. Du hast gesagt, Schmerzen. Wie merke ich eigentlich einem Hund oder einer Katze an, dass da Schmerzen sind?
Katzen ist ein ganz großes Problem. Es ist schwer, Katzen zu untersuchen ist das eine, aber bei Katzen zu sehen, ob sie Schmerzen haben, weil sie natürlich nicht diesen Bewegungsdrang haben, wie Hunde das haben. Weißt du, wenn du jetzt mit deinem Hund in den Wald gehst, dann läuft er. Und wenn dein Hund im Wald einfach nicht mehr laufen will, sich schnell hinsetzt, dann siehst du, oder auch teilweise sogar lahmt, dann siehst du, dass der Hund einfach in gewisser Weise Schmerzen hat. Wenn du Schmerzen hast, sagst du mir, ja Max, boah, tut's mir weh, hier zwickt's, da zwickt's. Das kann der Hund natürlich nicht. Der Hund zeigt das dadurch, dass er irgendwo entlastet. Wenn du dann auf die Muskulatur fühlst, dass du im Seitenvergleich eine Muskelatrophie, also weniger Muskulatur hast, so zeigt ein Hund das. Das ist bei der Katze aber schwer. Weißt du, ich weiß nicht, ob du Katzen hast oder schon mal mit Katzen zusammengelebt hast. Die sind eigentlich leben eigentlich recht autark. Die haben ihren eigenen Rhythmus und die sind dann auf dem Bett oder sind auf dem Schrank und kommen dann zum Fressen runter. Aber von denen hast du eigentlich nicht dieses soziale Verhalten, wie du es beim Hund hast. Mhm. Der Hund, gerade wenn du so einen Labrador hast, der ist dauernd bei dir. Wenn du in die Wohnung reinkommst, dann wedelt er so mit dem Schwanz, dass alles nur noch rappelt. Das ist eine Katze nicht. Die Katze interessiert das eigentlich nicht, ob du nach Hause kommst oder nicht. Und da ist natürlich viel schwerer, da zu sehen, ob die Schmerzen hat. Und früher wurde auch immer gesagt, Katzen können keine Arthrose bekommen. Das ist jetzt in den letzten Jahrzehnten schon des Öfteren mit Studien widerlegt worden, dass eigentlich 90% der älteren Katzen auch arthrotische Veränderungen haben. Nicht nur in der Hüfte, sondern in vielen Gelenken. Das heißt eigentlich für uns, dass wir dieses Schmerzmanagement bei der Katze einfach in den letzten Jahrzehnten auch völlig falsch eingeschätzt haben, dass wir es einfach übersehen haben.
Ist Dysplasie eine arthrotische Erkrankung?
Die Folge der Dysplasie wird die Arthrose, ja.
Ja, vielleicht erklärst du mal genau das Krankheitsbild. Wir reden ja darüber, die Krankheit ist jetzt da bei meinem Tier, bei meinem Hund.
Genau.
Bleiben wir mal bei meinem Hund.
Ja.
Und was ist da passiert und wie stellt sich das dar?
Genau, da will ich vielleicht ganz kurz doch nochmal den Einschub machen. Wir haben ja bei der Hüftdysplasie diese zwei Formen. Einmal diese Jugendform und dann die alte Form. Und die Jugendform war ja so, dass wir da die Problematik haben durch diese Beweglichkeit in der Hüfte, dass dadurch die Schmerzen eintreten. Und wenn wir dann über die ausgewachsene Form sprechen, ist es so, dass die Hüfte dann nicht mehr beweglich ist. Also die ist dann steifer. Die Kapsel hat sich wirklich fibrotisiert, ist also dick geworden. Aber dann kommt der Schmerz in dem Gelenk durch die arthrotische Veränderung. Also weißt du, dass du dann Knochenneubildung hast. Man muss dir das so vorstellen, wenn du gesundes Gelenk hast, ist alles schön glatt. Ne? Da passt alles wie Faust auf Auge. Also die Gelenkpfanne und der Gelenkkopf, die sind wirklich schön glatt zueinander.
Und geschmiert.
Schön geschmiert, sind parallel. Und wenn du natürlich arthrotische Veränderungen hast, ja, dann schmiert da gar nichts mehr. Dann ist da wirklich, dann passt das auch einfach nicht mehr. Dann tut jede Bewegung weh. Um die Kapsel drumherum hast du halt wirklich viel Knochenneubildung und dann kommt es teilweise zu Knochen-zu-Knochen-Kontakt. Der Knorpel als solches ist nicht mehr da und dann bist wirklich der freie Knochen, der in der Gelenkpfanne, die auch nicht mehr normale Knorpelschichten hat, wirklich dann Knochen auf Knochen. Das tut natürlich weh. Das führt auch zu einer Entzündung im Gelenk und das ist schmerzhaft.
Wie kann man das, diagnostiziert man das mit Ultraschall oder?
Eigentlich ist das Mittel der Wahl heutzutage noch das Röntgenbild. Ja. In der Humanmedizin hat man ja bei den Kindern versucht oder macht es bei den Kindern als Früherkennung des Ultraschall. Das hat man in der Tiermedizin auch versucht. Da gab es auch schon fast 20 Jahre her eine Studie von Fischer aus Gießen. Und die haben es versucht, mit dem Ultraschall darzustellen, ob man die Früherkennung der Hüftdysplasie beim Hund auch hinkriegt. Sie ist beim Hund nicht möglich, so wie es beim Menschen ist. Beim Hund ist das Mittel der Wahl das Röntgen.
Und dann sieht man auf dem Röntgenbild das, was du gerade beschrieben hast. Das kannst genau. Du als
Fachmann ja, kannst erkennen. Ja, das siehst du. Das sieht so. Eigentlich, muss ich ehrlich fast sagen, so ein Blinder mit dem Krückstock. Wenn du das schöne, normale Hüftgelenk siehst, dass das wirklich schön glatt ist, dass du die Gelenksfläche siehst, die schön parallel ist, das ist schön glatt. Und wenn du ein arthrotisches Gelenk siehst, siehst du, dass da wirklich Knochenneubildung da ist, wo gar keine Knochenneubildung da sein soll. Und dass es einfach nicht schön symmetrisch ist. Wir sprechen da von kongruenten Gelenken, das ist also schön gleichmäßig, das ist dann alles völlig inkongruent, teilweise auch die Gelenke so weit nach draußen, da sprechen wir von einer subluxierten Hüfte und das sind dann diese ganz schweren Stadien.
Und ab da spricht man, oder ab wann spricht man von einer Dysplasie?
Dysplasie, davon sprichst du, wenn diverse Kriterien erfüllt sind. Da gibt es halt einmal den nach dem deutschen Kriterien, gibt es deutsche Kriterien, es gibt Schweizer Kriterien und da gehst du halt durch. Entscheidender Punkt ist halt dieser sogenannte Norberg-Winkel. Beim deutschen Kriterium und wenn der einen gewissen Wert unterschreitet, hast du dann schon keine A-Hüfte mehr, sondern eine B- oder eine C-Hüfte. Und je nachdem, wie das dann eingeteilt wird, bei jungen Hunden schon oder ab 12 bis 18 Monaten kannst du diese Tests machen, sprichst du dann von einer Hüftdysplasie. Und da hast du manchmal noch keine arthrotischen Veränderungen. Die kommen dann erst im Alter.
Die Dysplasie ist dann genetisch bedingt oder Überzüchtung oder?
Also wir sehen mittlerweile, muss man ehrlicherweise sagen, weniger Hunde mit Hüftdysplasie, als es noch die Altweisen, nenne ich das jetzt mal, gesehen haben, weil einfach besser gezüchtet wird. Und das sehen wir ja nicht nur bei den Hunden. Schau dir den Pferdesport an, was mittlerweile die Pferde Möglichkeiten haben. Im Hochleistungssport, das war vor 30, 40 Jahren nicht möglich, aber es hat einfach diese Zuchtselektion, dass einfach so perfekt gezüchtet wird. Und so ist natürlich die Hüftdysplasie glücklicherweise auch für die Hunde rausgezüchtet worden, dass wir einfach weniger Hunde mit Hüftdysplasie sehen.
Finde ich einen ganz wichtigen Einwand, dass man sich lösen muss mal davon, dass man, also ich weiß, man sagte immer, Schäferhunde haben das oft, aber das lag auch, glaube ich, daran, dass die eine Zeit lang so gezüchtet worden sind, dass die Hinterbeine hinter dem Körper so ein bisschen standen, weil man das elegant fand. Hat das diese Krankheit, ich sag mal, befeuert oder?
Na, ich bin natürlich jetzt kein Genetiker. Ich kann halt nur sagen, dass man durch die Kriterien, dass man gesagt hat, diese Hunde, die ein Träger einer Hüftdysplasie sind, die sollen halt nicht mehr mit in die Zucht genommen werden, hat man einfach selektiv gezüchtet und hat die einfach rausgenommen aus dem Genpool, sage ich mal, und dadurch kriegst du die besseren Hunde.
Im Grunde sehr vernünftig.
Ja, das ist, denke ich, auch zum Tierwohl, dass man das...
Ja, klar. Macht. Jetzt haben wir also die Diagnose. Was passiert jetzt bei einem Hund, ich sage mal, 5, 6, 7 Jahre alt?
Das ist immer so die Frage. Ne? Also meine Doktormutter hat immer gesagt, auch Hunde und Katzen haben das Recht, eine Hüfte zu bekommen. Und da sprechen wir dann von der Endoprothetik. Ich sage mal, je nachdem, welche Literatur du liest, wird immer gesagt, Hunde über 15 Kilogramm sollten keine Femurkopf-Halsresektion bekommen. Femurkopf-Halsresektion bedeutet, dass du eigentlich den Oberschenkelkopf und den Oberschenkelhals entfernst und dann bildet sich ein sogenanntes Pseudogelenk. Pseudogelenk bedeutet, dass du dann keine Gelenkfläche mehr hast, aber dann kommt es halt zu einem, ja, wie ich schon gesagt habe, Pseudogelenk. Durch die Kapsel wird dann dieses Gelenk fibrotisch festgehalten und dadurch kommt es automatisch zu einem Hochstand des Oberschenkels, ne, im Verhältnis zu der anderen Seite. Und in der Literatur wird gesagt, dass man das nicht machen sollte bei Hunden über 15 Kilo. Und meine Doktormutter hat schon gesagt, auch kleine Hunde haben das Recht, eine Hüfte zu bekommen. Und sie hat das halt auch anhand von Studien untermauert, wo sie halt gesagt hat, sie hat die Hunde über sogenannte Force Plate laufen lassen. Und da hast du halt gesehen, dass die Belastung des Beines, an dem der Oberschenkel, Kopf und Hals entfernt worden ist, deutlich weniger ist als an der anderen Seite.
Das macht das Tier Schont sozusagen.
Es schont es. Wir mit dem Auge sehen das nicht immer. Wir sehen das dadurch, dass wir halt den Oberschenkel dann fühlen und dann einfach, wenn wir die andere Seite eine gesunde Seite haben und auf der anderen Seite eine Femurkopf-Halsresektion gemacht haben, sehen wir, dass die Muskulatur an dieser Seite geringer ist. Aber das sehen wir im normalen Gang eigentlich selten. Aber wenn wir diese Hunde dann über eine sogenannte Forceplate laufen lassen, das heißt, wo wir eine Platte haben, die wirklich die Kraft von jedem Bein aufnimmt und sagt, dieses Bein tritt jetzt beispielsweise mit 20% auf, das mit 40, das andere mit 50-50 oder halt mit 60-40, dann kannst du halt sehen, dass dieses eine Bein eventuell entlastet wird.
Wie heißt die Platte?
Forceplate. Force, die Kraft und Kraftplatte, dass du halt wirklich die Kraftmessung machen kannst. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit sind auch, dass du es mit der Kamera aufnimmst. Dann hast du halt an diversen Gelenken werden halt Marker angesetzt und dann kannst du halt da auch sehen, wie der
Bewegungsablauf.
Genau, wie der Bewegungsablauf ist, wie die Schwungphase ist des Beines, wie weit das Bein nach vorne geführt wird und genau.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Regel besagt, bis Hunde bis 15 Kilo, da hat man das kaputte Teil, nenne ich es jetzt mal einfach, rausgenommen und hat dann
gar nichts gemacht.
Also, gar nichts gemacht.
Da hast du die Kapsel wird genäht. Genau.
Und dann sozusagen der Natur ihren Lauf gelassen und dann.
Und dann gibt es dann wie ich schon gesagt habe, dieses Pseudogelenk. Und das Pseudogelenk ist dann vergleichbar ein bisschen mit der Verbindung beim Hund oder bei der Katze zwischen dem Schulterblatt und dem Torso. Wir haben ja die sogenannte Clavicula, also das ist ja unser Schlüsselbein. Und das Schlüsselbein verbindet ja bei uns unser Schulterblatt mit unserem Torso. Das hat das Tier ja nicht, nur rudimentär, die Katze. Die Clavicula, also das Schlüsselbein. Und von dem her ist es so, dass der Vordergliedmaßenapparat über Bindegewebe am Torso hängt. Und das machen wir dann eigentlich auch mit der Hüfte. Ne? Also wir nehmen diesen Oberschenkelkopf und Hals weg und dadurch durch das Bindegewebe kommt es zu einer bindegewebigen Verbindung zwischen Hinterbein, sage ich mal, und Becken.
Womit das Tier durchaus leben kann.
Kann leben, aber da komme ich ja wieder zu dem, was ich eben gesagt habe. Wenn wir diese Hunde dann anschauen oder auch diese Katzen anschauen und über diese Forceplate laufen lassen, sehen wir, dass das Bein, an dem der Oberschenkel, Kopf und Hals entfernt wird, definitiv nicht so belastet wird wie das andere Bein.
Warum glaubst du, tut das Tier sich, weil es schmerzt oder weil es einfach vom Bewegungsablauf nicht passt? Weiß man das?
Das weiß man, ja, das ist sicherlich nicht, was Mutter Natur geschaffen hat, ist sicherlich besser, als was wir machen können. Und von dem her ist sicherlich das passt einfach nicht passt so zusammen.
Ja. Okay, jetzt die andere Variante, jetzt kommen wir zu Endoprothetik.
Ja, also das ist das, was eigentlich heutzutage dann so eher State of the Art ist, dass man dann eine künstliche Hüfte einsetzt. Und in der Humanmedizin ist es ja natürlich so, dass man das in verschiedenen Stufen macht. Die Kunsthüfte einsetzen, je nachdem wie alt man ist, fängt man erst an, dass man einen neuen Femurkopf macht, dann fängt man an Kopf und Hals, aber in der Tiermedizin ist es eigentlich so, dass wir immer sofort eine ganze Endoprothetik machen.
Das heißt, den Hals plus oben dieses, was in die Pfanne reinkommt?
Na, du setzt an der Beckenseite setzt du eine neue Pfanne ein.
Ja.
Und am Oberschenkel setzt du halt einen sogenannten Stamm ein, einen Hals und auf den Hals einen Kopf.
Ja. Welches Material ist das?
Der Kopf ist, also ich nutze ein Schweizer Implantat, Kyon heißt es, und da ist der Kopf aus Keramik. Das ist das Gleiche, was in Humanmedizin auch eingesetzt wird, das ist ein Keramikkopf und der restliche Sache sind alles, oder der Stamm ist aus Titan, der Hals ist aus Titan und
die Pfanne?
Die Pfanne ist auch aus einer Art Plastik, möchte ich jetzt mal sagen. Die Fachleute würden mich gleich hängen, aber für die Nicht-Fachleute sage ich einfach mal Plastik.
Wir reden ja hier nicht nur für Fachleute.
Genau, deswegen will ich es einfach simpel halten. Genau.
Ja. Okay.
Das sind jetzt beispielsweise, da gibt es im Groben und Ganzen muss man eigentlich unterscheiden zwischen sogenannten zementierten Hüften und nicht zementierten Hüften. Das bedeutet halt bei den zementierten, dass da Knochenzement eingesetzt wird. Das ist der Stoff und ich benutze halt keine zementierten Hüften, sondern ganz normale Hüften, die Pfanne wird reingeschlagen, ein sogenanntes Pressfit. Und der Stamm wird bei uns auch reingedrückt, reingebracht und dann mit Schrauben, Minimum 4 oder 5 Schrauben, fixiert.
Klingt für mich nach einer sehr aufwendigen, großen OP.
Klar, eine Endoprothetik ist sicherlich schon was Aufwendigeres, aber ist für mich sicherlich die beste therapeutische Möglichkeit, wenn wir Tiere mit einer fortgeschrittenen arthrotischen Veränderung in der Hüfte haben.
Wie ist denn, ich benutze jetzt mal den Begriff aus der Humanmedizin, wie ist nachher die Lebensqualität?
Viel besser.
Besser?
Ja. Ist auch so, wenn wir jetzt einen Hund haben, der an beiden Seiten arthrotische Veränderung hat, dass wenn wir da nur die eine Seite machen, ist es meistens, wir raten den Leuten immer an beide Seiten zu machen.
In einem Abwasch.
Nee. Das ist wie bei einer Humanmedizin. Du machst
geht nicht
eigentlich,
auf einmal.
Das geht nicht. Aber wir sehen, wenn wir halt die Hüfte eingesetzt haben, und die andere Seite nicht gemacht wird, aus welchem Grund auch immer, dass die neue Seite, die Endoprothetik-Seite, eigentlich fast so viel benutzt wird, dass manchmal das neue Gelenk kaputt gelaufen wird, weil die andere Seite entlastet wird, dass einfach das Material verschlissen wird.
Also ist sehr ratsam, dann in einem angemessenen Zeitraum die andere Seite
Das ist, was wir immer anraten, wenn wir auf beiden Seiten eine Veränderung haben, in zwei Etappen beide Seiten zu machen.
Jetzt, du weißt, ich habe einen Hund und ich stelle mir jetzt vor, OP, neue Hüfte, kommt nach Hause, Bewegungsdrang. Was mache ich dann?
6 Wochen Ruhe.
Ja, Ruhe an der Leine.
Ja, absoluter Leinenzwang. Wichtig ist zu Hause, auch wenn
nicht
du
springen
nicht oder? Springen, glatten Boden vermeiden. Also das ist ganz wichtig, dass wenn du diese Hunde nach Hause bringst oder auch die Katzen, Katzen natürlich noch schwerer ruhig zu halten. Aber da ist es wichtig, dass wir zu Hause glatte Böden vermeiden, also mit Malervlies auslegen, Teppiche hinlegen, dass der Hund nicht irgendwo ausrutscht, weil das ist natürlich gerade in der Anfangsphase das große Problem.
6 Wochen an der Leine.
Ja, 6 Wochen Ruhe. Ja, und am Anfang machen wir es auch immer so, dass wir die unterstützen, also mit dem Gurt unterm Bauch, bitte nicht um das operierte Bein, weil da habe ich es auch leider schon gesehen, dass dann der frisch operierte Hund aufgrund der Tragehilfe eine Luxation der Hüfte bekommen hat, weil der einfach rausgedrückt wurde. Aber dann, wie gesagt, unter dem Bauch, dass er unterstützt wird. Ja, das, mittlerweile sind wir mit unserem Hersteller von den Hüften, haben wir die Möglichkeit, Katzen zu machen. Ich bin ja auch für kleine Tiere zertifiziert. Also da musst du so und so viele Anzahl an Hüften gemacht haben, um kleine Hüften machen zu dürfen. Also ich darf von der kleinen Katze bis zum Riesenhund darf ich überall Hüften einsetzen.
Jetzt nochmal zur Diagnose. Ihr habt festgestellt, die OP ist nötig. Wir machen das.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass dann das Implantat, nenne ich es mal, wird dem Hund angepasst oder gibt es da so...
Es gibt Standardimplantate.
Gibt's Standard.
Es gibt, also wenn wir ganz komplizierte Fälle haben, wo wir Knochenveränderungen haben, besteht die Möglichkeit, Spezialimplantate machen zu lassen. Aber das sind eigentlich immer normale. Erstmal, in erster Instanz sind es alles normale Implantate, die wir immer vorrätig haben, die wir nicht bestellen. Also wir bestellen die, klar, aber haben die immer vorrätig, dass wir eigentlich dann immer sofort loslegen könnten. Aber wir machen es immer so, dass wir das in zwei Etappen machen. An einem Tag machen wir die Diagnostik, dass wir unsere Messungen machen, um einfach die Narkose kurz zu halten. Und am zweiten Tag machen wir dann die OP. Auch wie es Normalmedizin ist. Also wenn du ein neues Gelenk bekommst, ist an einem Tag die Diagnostik, die Voruntersuchungen. Und dann kommst du für den Eingriff. Und so ist es bei uns auch.
Wenn so ein Eingriff, den du ja machst, du hast ja eben gesagt, passiert offenbar häufiger. Wie lange dauert das?
Das ist immer eine Frage. Also die Anästhesisten sind lange mit dem Patienten beschäftigt, einleiten, ausleiten. Also sicherlich sind die Anästhesisten 3 Stunden mit dem Patienten beschäftigt.
Mhm. Und du kommst, sobald die soweit sind, kommst du dazu und machst deinen Job.
Wenn er dann eingewaschen ist oder dann kommen wir zum Abdecken und dann mache ich die OP und dann, genau.
Wie oft macht ihr das? In der Woche, am Tag, kann man das sagen?
Ja, das machen wir schon routinemäßig.
Ja.
Ja.
Du hast eben gesagt, ich darf kleine Katzen, kleine Hunde. Sag mal 2 Beispiele. Chihuahua oder ein Yorkshire bis hin zu einem irischen.
Alles
schon da gehabt.
Ja, und Katzen auch, ne? Und natürlich machen wir auch Endoprothetik beispielsweise, wenn wir komplizierte Frakturen haben, wo wir einfach sagen, das ist das typische Beispiel, auch in der Humanmedizin, die Oma bricht sich die Hüfte. Bricht sich ein Oberschenkelhals, da hat sie vielleicht gar keine Arthrose, aber der Oberschenkelhals ist einfach kaputt und dann kriegt sie auch eine neue Hüfte. Und das ist in der Tiermedizin auch so. Wenn wir da natürlich komplizierte Oberschenkel-Halsfrakturen haben, dass wir sagen, die kriegen wir nicht mehr stabilisiert, dann sind das auch Kandidaten, die eine Endoprothetik kriegen, also eine Kunsthüfte.
Ist das denn, mein Beispiel war ja ein Hund zwischen 5 und 7 Jahre alt. Wenn der jetzt die neue Hüfte hat, meinetwegen auf beiden Seiten, für den Rest des Lebens oder wird die irgendwann vielleicht nochmal ausgetauscht? Oder?
Es kann sein, das habe ich ja eben schon mal gesagt, wenn wir beide Hüften schlecht haben und nur eine Hüfte an einer Seite eine Endoprothetik einsetzen, wird die manchmal so sehr benutzt, so verschlissen, möchte ich das jetzt fast sagen, dass wir da auch wieder eine neue einsetzen müssen. Aber eigentlich ist es mittlerweile so, dass wir 10 Jahre, wird in der Humanmedizin gesagt, hält eine Hüfte, dass wir eigentlich damit auskommen.
Hm.
Wenn wir jetzt einen mittelgroßen Hund haben, der kriegt mit 5 bis 7 Jahren eine Hüfte, dann wäre er 15 bis 17, dann reicht es eigentlich aus.
Ja.
Was wir sehen, ist gerade bei Hündinnen 5 bis 7 Jahre, dass die manchmal so ein bisschen einen weicheren Knochen haben oder osteoporotische Knochen haben, dass wir da manchmal, wenn wir die Endoprothetik einsetzen, schon eine extra Stabilisierung machen in Form von Zerklagen am Oberschenkel, am oberen Teil oder auch eine Platte einsetzen, um einfach den, sage ich mal, ein bisschen den Knochen einfach zu unterstützen.
Wie ist die Nachsorge?
Nachsorge ist so, wie ich ja eben schon mal gesagt habe, dass wir 6 Wochen einen absoluten Leinenzwang haben. Die Totalendoprothetik der Hüfte ist einer der wenigen orthopädischen Eingriffe, oder eigentlich muss ich fast sagen, der einzige orthopädische Eingriff, wo ich wenig Physiotherapie mache. Danach, der Grund weshalb ist, weil ich natürlich bei meinem Zugang einen Muskel anschneide oder eigentlich die Sehne eines Muskels. Und ich will natürlich nicht, dass in der Nachsorge da dieser Muskel oder diese Sehne, die ich angeschnitten habe, kaputt gemacht wird durch die Physiotherapie. Bei allen anderen orthopädischen, neurochirurgischen Eingriffen rate ich immer an, eigentlich schon am Tag der OP mit Physiotherapie zu beginnen. Die Endoprothetik ist der einzige Eingriff, wo ich da zurückhaltend bin.
Also es klingt insgesamt nach einer OP, die, also Routine würde ich nicht sagen, aber für euch nichts Besonderes ist, passiert öfter.
Ja.
Und es ist ein Eingriff, der offenbar auch wahrscheinlich in den meisten Fällen glatt geht, mit guten Ergebnissen für das Tier.
Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nie Komplikationen gibt. Also wer das in der Medizin sagt, der
lügt.
Der lügt. Aber umso mehr Eingriffe man macht, umso mehr Erfahrung man hat, umso geringer wird die Komplikationsrate.
Jetzt haben wir eben schon über Rassen geredet. So aus deiner Erfahrung, gibt es denn nur wirklich auch heute noch Rassen, die prädestiniert sind für diese Problematik?
Ja, es gibt schon viele. Also es gibt schon einige, die wir da sehen und eigentlich die auch so im Volksmund immer bekannt sind.
Ja, wir haben hier bei diesem Podcast über die vielen verschiedenen Tiere gesprochen, die ihr behandelt in eurer Tierklinik. Jetzt reden wir über diese OP bei Hunden und Katzen. Kann so eine OP auch bei einem ganz anderen Tier gemacht werden? Habt ihr das schon mal erlebt?
Ich selbst habe es noch nicht gemacht, aber Endoprothetik sind schon von sehr, sehr erfahrenen Kollegen und es gibt sicherlich der Aldo Venzoni, das ist ein Kollege aus Italien, der hat jetzt gerade seine 5000. Hüfte eingesetzt. Also das ist sicherlich der Kollege, der auf der ganzen Welt die meisten Hüften eingesetzt hat. Und er, glaube ich, hat sogar schon mal einen Tiger eine Hüfte eingesetzt.
Einem Tiger?
Glaube ich. Ich aber oder auf jeden Fall mit einem exotischen Tier.
Okay.
Ja.
Ja gut, das ist eine Großkatze. Ne? Ja. Kann ich mir noch gut vorstellen. Aber ja. Was ist mit einem Kaninchen oder sowas?
Theoretisch müsste es schon gehen, aber das ist natürlich, da wird es zu klein. Also nochmals, Katze ist schon das Kleinste, was wir machen können.
Ja.
Ne? Und wenn wir jetzt uns überlegen, das Kaninchen, das ist einfach noch kleiner. Und da ist auch der Markt nicht da. Schon teilweise ist der Markt ja nicht in der Katze da. Und dann wären das natürlich Spezialimplantate. Und das ist einfach, da kommen wir einfach an eine Größe. Das ist technisch vielleicht irgendwann möglich. Aber dann müssen die Patientenbesitzer schon sehr, sehr gewillt sein, dem Kaninchen eine Endoprothetik zu gönnen.
Also die Frage stelle ich natürlich deshalb, weil du ja immer wieder mal erzählt hast von wirklichen Tierliebhabern, die also aufwendigst ihr Kaninchen, ihren Hamster, ihren Wellensittich behandeln lassen. Insofern hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn du mir jetzt erzählt hättest, wir hatten vor einem Jahr mal jemand, der hat seinem Kaninchen eine neue Hüfte einsetzen lassen.
Das können wir nicht, weil einfach das Implantat nicht gibt.
Ja.
Aber was wir natürlich machen, und das auch nicht zu selten ist, bei den exotischen Tieren Knochenfrakturversorgungen, da sind die Leute gewillt, das machen wir, ja. Das ist technisch möglich.
Ja, kriegt die Eidechse einen Gipsbein oder so.
Die Eidechse, das machen natürlich die Kollegen aus der Vogel- und Reptilienabteilung. Du weißt ja, ich mache ja die Vogel-Reptile nicht. Ich mache dann Hund, Katze, Maus. Also übertrieben gesagt, aber ja.
Okay, Max. Wie immer ein hochinteressanter Einblick. Wissen wir schon, was wir das nächste Mal machen?
Das nächste Mal würde ich gerne vielleicht auch im Anschluss oder im Nachgang an das heutige Thema einmal ein bisschen über die Futterergänzung sprechen, dass wir über Ergänzungsfutter sprechen für arthrotische Veränderungen, Ergänzungsfutter sprechen auch, wenn wir Magen-Darm-Probleme haben. Und da würde ich gerne einen Kollegen einladen, der das mit uns nochmal aufarbeitet, das Thema.
Okay. Ich habe selber einen Hund, ich weiß, wie wichtig das ist. Ich erlebe es täglich, die Befindlichkeit.
Ja, definitiv.
Max, vielen Dank. Bis demnächst.
Ich habe mich auch zu bedanken und ich verabschiede mich mit besten Grüßen in die Republik.